Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit mir, Hi Happen.
Und mir, der Schredder.
Und direkt am Anfang muss ich mich einmal kurz ein bisschen aufregen. Wir starten mal direkt mit meinem persönlichen Hassmoment der Woche und ich strahle immer noch Hass aus.
Ja, leg los.
Es ist etwas passiert. Etwas Furchtbares. Also, ich hole mal ein bisschen weiter aus. Seit Corona angefangen hat, wurden ja diverse Großveranstaltungen und alles andere verschoben. So, meine ganzen Festivals, die ich ja eigentlich für meine letzten Sommerferien geplant hatte, wurden ja alle verschoben. Also ich hatte 3 Tickets, einmal fürs Mira Luna, fürs Wacken und fürs Rock im Park. So, und das wurde jetzt zum 2. Mal verschoben. Ich fand das schon, als es das erste Mal verschoben wurde, wie so ein, ja, ich habe das sehr persönlich genommen vom Schicksal.
Ja.
Weil das war halt so geplant, dass es so, es waren so meine letzten Sommerferien. Da dachte ich, ach komm, nutzt du das nochmal aus, dass du so richtig viel Zeit hast. So, und dann wurde es einmal verschoben, dachte ich mir, ach ja, ist ja nicht schlimm, du machst es halt nach dem Abi, hast du jetzt auch super viel Zeit, dank Corona. Kein Ding. Ja, und jetzt wurde es wieder verschoben. Momentan sieht es ja aber so aus, als könnte das dann nächsten Sommer tatsächlich stattfinden, weil dann bis dahin dann sich alles so weit beruhigt hat und so. Und dann habe ich, wann war das? Freitag, glaube ich, auf Instagram gesehen, dass das Mira Luna das Line-Up für 2022 gepostet hat, also beziehungsweise der Teil davon, der halt jetzt schon wieder steht. Und habe mich erst voll gefreut, weil die Band, weswegen ich da unbedingt hin wollte, auch dann wieder da ist und so. Und dann habe ich aber auf das Datum geguckt und festgestellt, dass sich Wacken und das Mira Luna einfach mal überschneiden.
Nein, scheiße.
Was soll das denn? Wacken ist, glaube ich, vom 4. bis zum 6. August und das Mira Luna dann halt am 6. und am 7.
Kacke.
Und das ist so bescheuert. Weil es ist schon wieder so typisch irgendwie. Das ist so voll, also so diese Art von Pech habe ich so oft irgendwie. Und irgendwie dachte ich mir, es ist schon wieder so typisch. So natürlich, so es wird jetzt zweimal verschoben, aber nein, für mich gibt es natürlich kein Happy End, weil ich jetzt eins von meinen Festivals absagen muss, weil das halt irgendwie nicht handhabbar ist. Ja, das heißt, ich muss dann von Wacken in der Nähe von Itzehoe bis nach Hildesheim kommen. Da fährt man auch erstmal ein kleines Stückchen. Das heißt, ich würde dann einen Festivaltag auf beiden Festivals mit Bahnfahren verschwenden. Und das ist irgendwie alles Kacke und ich habe mich so drüber geärgert. Vor allem, ich habe unter dem Post ein bisschen Kommentare gelesen, haben sich viele drüber aufgeregt. Und es ist vor allem so schwachsinnig, weil das gar nicht das übliche Datum fürs Mira Luna ist. Das ist nämlich normalerweise immer das zweite Wochenende im August. Also Wacken ist immer das erste und dann ist das Mira Luna halt das Wochenende danach.
Ja.
Das war bis jetzt immer so. Das ist ohnehin schon ein bisschen stressig, so 2 Wochenende hintereinander mit Festival, aber ist okay, finde ich nicht schlimm. So, aber irgendwie haben sie das diesmal eine Woche nach vorne gezogen, weswegen sich das jetzt halt mit Wacken überschneidet. Und das ist so kacke, ich habe mich so darüber geärgert, weil, ja, wie gesagt, jetzt muss ich halt gucken, was ich da mache. Ich habe noch ein kleines Mini-Bisschen Hoffnung, dass sich genug Leute darüber beschweren und dass sie es vielleicht noch wieder verschieben, weil das ist halt auch einfach, es ist auch einfach richtig dumm.
Ja.
Weil ich meine, das sind 2 konkurrierende Festivals. Das ist nämlich 1:1 das gleiche, die gleiche Gruppe an Leuten, die da halt hingeht. Von der Szene her überschneidet sich das einfach so krass. Und ich kenne halt auch viele Leute, die oft dann Tickets für beides haben.
Ja, ich auch.
Ja.
Ich zum Glück nicht. Ha? Sorry. Ausnahmsweise mal nicht.
Also richtig, ja. An alle regelmäßigen Festivalgänger unter euch, ihr werdet mich verstehen. Und was war dein Hassmoment der Woche?
Du hast es ja mitgekriegt und mich wirklich vor einem ganz großen Fehltritt bewahrt. Also ich glaube nicht, dass ich das wirklich gemacht hätte, aber ich habe wirklich einen kurzen Moment drüber nachgedacht, weil ich halt einfach immer irgendwie dann doch an das gute Menschen glaube und dann doch irgendwie in dem Moment die Brille aufhabe und es nicht sehe. Also, ich war auf einem Kleinanzeigenportal, das ich jetzt nicht weiter benennen möchte, das uns nicht bezahlt, unterwegs und verkaufe momentan so Sachen, die ich halt nicht mehr brauche. Naja, auf jeden Fall, ja, hat mich dann eine Nummer angeschrieben mit einer 2 als Vorwahl und ich dachte schon so, wieso schreibt die mich direkt über WhatsApp an? Habe ich irgendwo meine Nummer angegeben und nicht aufgepasst? Hab dann nochmal nachgeguckt und dachte so, finde ich jetzt nicht, ist ja komisch. Keine Ahnung, bestimmt gibt es da irgendwie eine Möglichkeit. Naja, auf jeden Fall war das dann so eine ganz normale Nachricht, wie man so ein Kaufgespräch halt anfängt, von wegen, ja, ich hätte Interesse an dem und dem Produkt, ich möchte das gerne meiner Nichte schenken, ich bin zur Zeit in Texas und kann halt an den Geburtstag nicht da sein, wegen Corona und so. Und ja, senden Sie das einfach an folgende Adresse und wohin soll ich das Geld überweisen? Dann habe ich halt meine Daten dahin geschickt und gesagt, dass es okay ist und dann war halt das soweit abgewickelt. Dann kam aber von wegen, ich zitiere, okay, ich möchte Ihnen 100 € schicken, damit Sie eine 100 € Steam-Wallet-Karte aus dem Aldi-Laden bekommen und Sie dem Artikel quasi verpacken. Und dann dachte ich schon so, okay, Google Übersetzer. Und dann, wenn das zu stressig wird, kann ich dir 50 Euro extra geben, wenn du mir hilfst. Und dann dachte ich schon so, okay, jetzt sind wir schon beim Du. Und ja, dann war ich kurz im Moment, okay, gut, das ist, weil das Anfangsgespräch so nett war, dachte ich so, okay, gut, das ist jetzt irgendwie komisch, ich möchte das ungern machen. Und dann habe ich dir geschrieben und einer Freundin geschrieben. Und dann habt ihr beide gesagt, von wegen, mach das auf keinen Fall, das ist total die Abzocke. Und dann habe ich dahin geschrieben, das mache ich auf keinen Fall, das ist total die Abzocke. Und dann wollen sie das Produkt trotzdem kaufen und habe keine Antwort bekommen. Also es war definitiv die richtige Entscheidung, das nicht zu machen.
Ja.
Das war mein Hassmoment der Woche, weil die natürlich jetzt meine Daten haben. Weil ich ja vorher meine IBAN dahin geschickt habe. Andererseits denke ich mir dann auch so, naja, also die hat wahrscheinlich sowieso gefühlt jeder, also auch meine Daten insgesamt.
Ja, und ich glaube auch mit nur deiner IBAN können die auch, glaube ich, nicht so viel machen. Beziehungsweise selbst wenn da jetzt irgendwelche ominösen Abbuchungen kommen, könntest du das ja mit deiner Bank regeln. Gegen sowas ist man ja geschützt, sage ich mal.
Und ich habe den alten Namen sowieso höchstens nur noch, keine Ahnung, 10 Monate. Danach hat sich das sowieso erledigt. Naja, das hat mich trotzdem sehr, sehr geärgert. Aber bei Daten bin ich sowieso der Meinung, einfach so viele Daten streuen wie möglich. Wie war das, die Datenbombe?
Ich fand das aber so witzig, weil ich das gerade vor, wann war das? Das ist noch gar nicht so lange her, da habe ich das mitbekommen, bei zwei Freunden von mir, die sich da so ein bisschen drüber lustig gemacht haben, weil nämlich einer auch genau so ein Angebot bekommen hat, von wegen, ja, ich möchte das kaufen, und dann plötzlich irgendwie sollte man irgendwelche Sachen bei irgendwelchen anderen Läden kaufen und so. Die haben halt wohl mit dem so ein bisschen Schabernack getrieben und den so ein bisschen aufs Glatteis geführt und so.
Oh, scheiße.
Und ich hab's halt erst nicht verstanden, so, was die da überhaupt machen, und dann hat mir das nämlich einer erklärt, und es ist halt eins zu eins das, was jetzt auch bei dir war, deswegen, als du mir das dann erzählt hast, waren auch sofort so, oh shit, Alarmglocken, mach das nicht, stopp, blockieren, keine Ahnung was. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das halt, dass die dann irgendwie wohl über Fake-Accounts das irgendwie machen, über irgendwelche Fake-PayPal-Accounts oder so. Naja, es kommt halt einfach kein Geld bei dir an und du hast aber irgendwelche Gutscheinkarten irgendwo hingeschickt. Also es ist halt einfach so eine Masche, so eine Abzockmasche. Genau das, was du mir dann erzählt hast, habe ich halt ein paar Wochen vorher mitbekommen und kannte das daher.
Ja, also du hast mich da echt vor was bewahrt. Oh, und es gibt übrigens noch was Neues. Das ist jetzt mal eine positive Nachricht. Und zwar, Angestellte müssen bei dem Scheißkonzern, wo ich vorher gearbeitet habe, ihre Ausrüstung nicht mehr selber mitbringen. Das heißt, vorher, also als ich da noch gearbeitet habe, musste man halt eigenes Handy und eigenes Fahrrad mitbringen. Also, dass man über diese Scuba-App halt auf fast alle deine Daten zugreifen kann, ist gar nicht so das Problem, sondern dass du dein eigenes Datenvolumen benutzen musst. Und ich musste halt wirklich jeden fucking Arbeitstag, weil das so viel Datenvolumen frisst, diese ganze Überwachung, musste ich halt immer was nachbuchen, und dementsprechend hatte ich dann relativ hohe Handyrechnungen, weil ich halt auch immer noch so einen Shibo-Vertrag von 2007 habe oder so. Also der ist wirklich schon sehr, sehr alt, und Wunder, dass da überhaupt Internet mit drin ist. Und normalerweise benutze ich meine mobilen Daten halt auch nicht, und dafür musste ich es jetzt aber wirklich exzessiv nutzen und habe dann halt echt richtig viel immer nachbuchen müssen. Vielleicht bräuchte ich einfach mal einen neuen Vertrag, keine Ahnung. Wird mir nachher wahrscheinlich in der Werbung angezeigt. Die Apps haben zwar deine Daten und so, aber man schafft es natürlich auch, diese Apps zu überlisten oder so. Also es ist doch gar nicht so sekundengenau getrackt, wie man immer glaubt. Also wenn ich hatte zum Beispiel einmal einen Unfall und es hat so 10 Minuten gedauert, bis überhaupt der Dispatcher geantwortet hat. Oder einem Kollegen von mir ist das Handy zum Beispiel mal kaputt gegangen und der hat halt keine Entschädigung bekommen. Deswegen ist es halt eigentlich mega gut, dass das jetzt übernommen wird. Und zwar haben in Frankfurt einfach zwei Rider da geklagt, und ich fühle mich auch so ein bisschen schlecht, dass wir nie auf die Idee gekommen sind. Die sind ja damit durchgekommen. Wieso hat das...
Naja, aber so ein Prozess anzufangen...
Ja, das ist schon echt mutig. Also die haben meinen größten Respekt.
Ja, das sowieso. Also ich kann verstehen, dass da viele Leute das nicht machen, weil halt so ein Prozess anzufangen, quasi gegen so ein großes Unternehmen, ist halt immer schon ein bisschen schwierig so. Also, ich kann das schon verstehen, aber ja, dementsprechend großer Respekt an die, die das gemacht haben.
Ja, also nochmal zum Handy. Das Tracken ist gar nicht das Schlimme, sondern dass man das eigene Datenvolumen benutzen muss. Oder wenn es halt kaputt geht, wird es dir nicht ersetzt. Und zum Fahrrad. Also, man kriegt eine Wartungspauschale, wenn man sein eigenes Fahrrad benutzt. Und das sind 10 Cent pro Kilometer. Und das kriegst du in Form eines Amazon-Gutscheins.
Wow.
Und auch nur die Kilometer, die du halt von Auftrag zu Auftrag fährst. Die Kilometerzahl wird immer ein bisschen runtergedrückt. Und was ja auch oft gefragt wird, ist, ob Online-Trinkgeld überhaupt ankommt. Ja, es kommt an, aber erst nachdem quasi die Aufträge abgeschlossen wurden. Das heißt, wir gehen hoch, gucken in unsere App, sehen, dass der uns kein Trinkgeld gegeben hat, ärgern uns, gehen runter und sehen erst unten, wenn wir den Auftrag quasi abschließen, das ist nach dieser Bestellung, wenn du wieder bei deinem Fahrrad bist, dann klickst du an von wegen, ja, jetzt ist alles ausgeliefert, alles gut gelaufen, ich habe das Haus verlassen. Dann siehst du erst, ob da jemand Trinkgeld gegeben hat oder nicht. Und das hat also mich halt immer sehr verwirrt. Und es gibt diese unangenehme Situation in Treppenhäusern. Du holst ja das Essen raus, der Kunde steht und du musst dich dann so hinhocken und reichst es so von unten. Und das ist halt schon so ein ganz... Und dann guckst du so und dann, wenn du dann noch das Kleingeld bekommst, denkst du dir auch so, in was für eine Situation bin ich hier eigentlich gerade geraten? Also es ist schon immer so ein bisschen merkwürdig. Also das Schlimmste, was einem Lieferfahrer passieren kann, ist, wenn es heißt, da ist Suppe drin.
Oh nein.
Und mir ist es tatsächlich einmal passiert, dass die so ausgelaufen ist, dass mir die Tüte gerissen ist und ich in dem Moment aber den ganzen Flur aus, also da waren irgendwie mehrere Suppen drin und die Tüte war unten so aufgeweicht, ich habe es hochgenommen und es ist aber oben erst gerissen und wirklich über mich, über meinen Rucksack, über den ganzen Hausflur und es war einfach so viel.
Oh nein.
Und da war auch noch irgendwie Fleisch drin und es war einfach so... Das war richtig schlimm.
Oh Gott, nee.
Ja.
Puh. Aber so ein Job wäre auch gar nichts für mich tatsächlich. Also ich bin ja so, ich habe so eine kleine Sozialphobie und irgendwo klingeln müssen, finde ich ganz furchtbar. Ich habe das auch schon immer gehasst. In meiner Konfirmationszeit war das dann halt so, dass man diesen, wie heißt denn das, Gemeindebrief, also halt diese Mini-Zeitung von der Kirche, das hat glaube ich jede Kirche, dass man das halt dann als Konfirmand austeilen musste. Und da musste ich aber dann wirklich, also halt Zeitung verteilen. Simpel gesagt. Aber selbst das fand ich schon unangenehm, so dicht an irgendwelche Haustüren ran zu müssen und oh Gott, dann sind da vielleicht Leute oder so. Selbst das fand ich schon furchtbar. Und dann auch noch bei fremden Leuten klingeln. Das ist für mich, nee, ich hasse es, irgendwo klingeln zu müssen. Also es wäre überhaupt kein Job für mich.
Ich weiß nicht, also nach Sartre ist es ja so, dass, also ich weiß nicht, ob man die Geschichte mit dem Kellner kennt, es ist leichter, eine Rolle zu spielen, als man selber zu sein. Und wenn du in diese Lieferfahrerrolle gehst, bist du anonym. Du bist halt Teil der Orange Army und dann war es das halt so. Du bist halt wirklich nur der Kurier, an dich erinnert dich keiner, genauso wie ich mich nicht an die Gesichter erinnere.
Ja,
so.
Das stimmt. Ja, gut, okay.
Ja, also der Job war jetzt nicht so hundertprozentig scheiße. Also ich weiß nicht, ich fand es jetzt nicht ganz so extrem schlimm. Es hat auch also viel Fahrradfahren und klar, das fand ich, hat eigentlich Spaß gemacht so. Und es gab aber viele Sachen, wo man sich einfach gedacht hat, boah, für das Geld ist es eigentlich nicht, das ist Ausbeutung. Und einfach auch, dass man die ganze Zeit so im Hinterkopf hatte, oh Gott, ich arbeite eigentlich für diesen Konzern und unterstütze den. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ich könnte auch einfach aus dem Liefergebiet rausfahren. Wenn ich mich am Rand aufhalte, dann kriege ich keine Aufträge mehr. Oder, beziehungsweise bringe denen nichts ein. Und dann habe ich das halt wirklich ab und zu gemacht, wenn ich richtig schlecht drauf war. Und noch so eine richtig dumme Situation war zum Beispiel, also dann kriegt man so eine Warnung von wegen, oh, ist das Unwetter, meiden Sie Windkanäle und stellen Sie sich gegebenenfalls irgendwo unter, wenn Sie gerade keinen Auftrag haben.
Wow, was für ein hilfreicher Tipp.
Ja, also ist es ja auch nicht so, dass ich das beeinflussen könnte, dass sie ausgeschildert sind, die Windkanäle oder keine Ahnung was. Man hat halt durch diese riesen Blöcke, die man auf dem Rücken trägt, einfach sehr viel Angriffsfläche und ich bin ja wirklich kein Fliegengewicht mehr wie früher. Da wäre das wahrscheinlich gar nicht gegangen. Ich bin trotzdem einmal, da kam so ein Windstoß und ich bin einfach in so einen Zaun reingedrückt worden.
Oh nein.
Dabei ist mir auch irgendwas an meinem Fahrrad kaputt gegangen. Apropos Fahrrad kaputt gegangen. Das ist auch nochmal so ein Punkt mit eigenes Fahrrad. Ich hatte so oft das Problem, dass mir irgendwas kaputt gegangen ist. Also einmal im Monat hätte ich theoretisch zur Reparatur gemusst. Es ist auch immer noch mein Fahrradständer von meinem Unfall kaputt. Das ist da hinten alles so rausgebrochen, dass das nicht mehr, also man kann das halt nicht mehr anschrauben, weil das da hinten alles weg ist. So. Da kannst du nichts mehr befestigen. Das muss komplett neu gemacht werden. Und ja, ich habe theoretisch eine Fahrradversicherung. Ich vergesse das aber immer. Und ich habe nichts von der Reparatur jemals bei der Fahrradversicherung angegeben, weil ich halt einfach auch Schiss habe, da eine E-Mail hinzuschreiben. Und das ist einfach so typisch ich, Idiot. Wieso bin ich nicht dazu fähig? Also ich habe ja diese Versicherung. Wieso traue ich mich nicht, den zu schreiben? Oder weil ich das Gefühl habe, die zu belästigen mit meinen... was? Das beschreibt mich so. Oder auch eine richtig lustige Story war im Lockdown. Also erstmal, ich war vorher nie viel in Restaurants oder so. Während des Lockdowns war ich in super vielen. Auch so mit Wartezeiten und so, keine Ahnung was, man ist richtig rumgekommen. Und man hat auch mal schöne Häuser so von innen gesehen und so. Und auch lustige Menschen kennengelernt. Also die Community ist halt richtig gut. Die Rider untereinander unterstützen sich halt so krass. Das ist so heftig. Also das hat echt irgendwie richtig Spaß gemacht. Ich bin auch noch in der WhatsApp-Gruppe drin, weil ich mich irgendwie nicht davon trennen konnte und kriege immer noch so alles mit. Das ist halt sehr, sehr lustig und ich bin immer noch jedes Mal froh, dass ich nicht mehr da arbeiten muss. Wir hatten einmal, dass wir dann wirklich im Winter im Schnee, das Restaurant hing zurück, das war am Valentinstag und es waren so viele Bestellungen, dass quasi die ganzen Rider dahin gefahren sind. Das Restaurant hatte aber zu wenig Leute und dementsprechend kamen halt immer mehr Leute rein und der ganze Laden war voller Lieferfahrer, weil es halt draußen auch Unmenschlichkeit war. Man hat sich dann abgewechselt, wer halt rausgeht, aber man hat es draußen halt nicht lange ausgehalten und trotzdem war es halt, es war so voll. Und das geht eigentlich auch nicht. Und dann habe ich da wirklich so, glaube ich, 2 Stunden meiner Schicht abgesessen und dann kam tatsächlich irgendwann noch meine Bestellung und dann habe ich die noch ausgeliefert und habe dann noch so quasi Überstundenzuschlag bekommen. Aber also das war wirklich eine witzige Geschichte. Und da lernt man die halt auch irgendwie nochmal alle kennen und so. Die sind schon sehr supportive. Also wenn mal irgendwie auch so Sachen, die halt nicht selbstverständlich sind. Eine hatte zum Beispiel, ja, mein Fahrrad ist kaputt gegangen, dann bieten andere Leute Fahrräder an oder ihre Rucksäcke, für die sie ja Pfand bezahlt haben, so, oder wenn ein Handy leer ist, Powerbank oder so. Und man hilft sich da echt richtig krass gegenseitig. Hätte ich nicht so erwartet.
Krass.
Ja, manchmal sehe ich halt noch welche an mir vorbeifahren und dann denke ich so, oh, ja, jetzt, wenn man jetzt grüßt, die grüßen einen nicht mehr zurück, man ist irgendwie aus dieser Bubble raus und dann fahre ich so 2 Meter weiter und denke mir nur so, was habe ich hier gerade gedacht? Ich bin so froh, da nicht mehr arbeiten zu müssen, dass ich jetzt einen neuen Job habe. Apropos neuer Job. diese Folge laber ich mal viel.
Ist okay, letzte Folge habe ich viel geredet, dann darfst du heute viel reden.
Wir hatten eine Erschreckerprobe, das erste Mal im Mais. Der Mais ist aber, wie man wahrscheinlich mitgekriegt hat, noch nicht hoch. Und dann sollten wir halt so diese verschiedenen Positionen üben. Und das Problem war, dass man natürlich sich nicht erschreckt hat, vor allem weil ja auch gerade Erschrecker untereinander man ist halt abgehärtet so. Und wir haben halt auch einige dabei, die belächeln das dann so ein bisschen, besonders die Leute aus dem Oldcast. Die sind halt wirklich so, oh, die Leute aus dem Newcast, die sind alle Anfänger und keiner von denen ist witzig und keiner von denen ist irgendwie gut im Erschrecken und so und warten halt alle nur darauf, dass du das falsche Wort sagst und dass du dein Bier ausgeben musst. Nicht alle, aber die meisten. Und dann war halt die erste Runde, dann sollten halt die beiden, die Schlangen machen, die haben halt einen richtigen Scheißjob, weil du den ganzen Abend nur rumrennst, dich auf den Boden wirfst und keine Ahnung was. Und es hat sich halt keiner erschreckt, obwohl die halt wirklich alles gegeben haben. Und dann bei dem nächsten Abschnitt, also beim zweiten Labyrinth, meinte dann irgendwie die uns da koordiniert hat, von wegen, ja, also jetzt ziehen wir alle mal unsere Masken über die Augen und nehmen uns alle an der Hand. Jetzt gehen wir mal so durch das Labyrinth. Und die Leute, die drumherum sind, erschrecken halt. Und dann waren halt die Trolle dran. Und es war einfach so witzig.
Ich habe Videos gesehen und es sah so absurd aus.
Aber es muss von außen so krank ausgesehen haben, dass da wirklich Leute so wie so eine Schulgruppe Händchen haltend im Mais rumlaufen. So richtig dumme Spuren. Auch öfter mal im Kreis immer so Schlaufen und keine Ahnung was. Und drumherum springen irgendwelche Leute, springen die an, rascheln mit irgendwas oder so. Und die haben einfach die Masken über den Augen. Da musst du dir doch denken, okay, was zum Fick passiert hier? Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Aber also es wird natürlich auch spannender nachher, weil es dunkel ist und der Mais hoch und so, keine Ahnung. Aber das war halt schon sehr, sehr bekloppt. Und da denkt man sich auch so, in was bin ich hier eigentlich reingeraten? Es ist doch 1000-mal besser, als Essen auszuliefern.
Absolut.
Dafür werde ich bezahlt.
Geil.
Ja, das ist mein Job.
Mich erinnert das gerade total an Harry Potter, an die eine Szene im 4. Buch, wo sie dann auch das Labyrinth für die letzte Aufgabe hochzüchten. Also da hatten sie ja ein Labyrinth aus Hecken und im Buch ist dann halt eine Szene, wo sie halt dann gesagt bekommen, was die nächste Aufgabe sein wird und da sind die Hecken halt auch noch so kniehoch und dann so später so 8 Meter hoch. Hier, bitteschön, ein Labyrinth im Dunkeln mit gruseligen Sachen drin. Viel Spaß!
Und was gibt's bei dir noch so Neues?
Auch gar nicht so viel Neues. Seit ich meine Noten habe, ist die Aufregung ein bisschen abgeflacht. ich bin so am Rumtüdeln. Ich habe am Freitag meine offizielle Abi-Entlassung. Da kriege ich dann halt auch offiziell mein Zeugnis und alles. Aber sonst ist momentan eigentlich nicht so viel los. kleines Bastelecken-Update. Ich habe ein neues Nähprojekt. Ich nähe gerade eine Hose. Das soll eine luftige Sommerhose werden für sehr warme Tage, wie zum Beispiel heute. Oh, es ist so unfassbar schwül bei uns.
Jetzt gewittert heute.
Ja, bei uns regnet es halt die ganze Zeit, aber es ist halt trotzdem tierisch warm und es gar nicht gut. Ja, und das soll halt so eine Haremshose werden, also so eine, wie umschreibt man das, so eine weitere Hose, die so ein bisschen flatterig ist. Und ich wollte, dass sie so an den Beinen, an den Seiten offen ist. Ja, und die nähe ich jetzt gerade aus so einem ganz tollen Stoff, der ist so ganz dünn und ganz weich und mit natürlich passend zu mir, mit Geckos bedruckt. Eigentlich hätte ich nämlich ein anderes großes Nähprojekt. Eine Freundin hat mich gefragt, ob ich eine Goa-Hose nähen kann, weil, also ich habe mir schon 2 Goa-Hosen selber genäht und da waren wir auch neulich los und haben zusammen Stoff dafür gekauft. Aber irgendwie drücke ich mich ein bisschen davor, das zu machen, weil ich irgendwie super Panik habe, das zu verkacken. Weil es ist halt so, wenn ich für mich selber nähe, ist es halt so, ja, passt schon irgendwie. Und wenn dann am Ende irgendwas nicht richtig ist, dann, ja, dann ist es halt so oder dann korrigiert man das nochmal. Also an der einen Goa-Hose habe ich wochenlang noch dran rumgeschneidert, weil ich halt da das Schnittmuster ein bisschen verkackt hatte und dann noch super lange immer wieder Sachen korrigiert habe, bis sie richtig saß. Aber das geht halt nicht, wenn ich die Hose dann verschenke. Deswegen drücke ich mich da ein bisschen vor und ich müsste halt den Stoff auch jetzt erstmal waschen. Und dann hat es jetzt aber zum Beispiel heute geregnet, dann konnte ich den nicht draußen aufhängen. Und nur so Sachen. Und deswegen habe ich jetzt erstmal mit der Hose für mich angefangen.
Sag mal, was ist der Unterschied zwischen einer Goa-Hose und einer Haremshose? Ich dachte immer, das wären Synonym füreinander. Schande über mich.
Ich hätte behauptet, dass es tatsächlich auch das Gleiche ist. Haremshose ist tatsächlich ein bisschen bekannter, glaube ich.
Hm.
Ich weiß nicht, keine Garantie dafür, dass es die offizielle Unterscheidung ist, aber in meinem Kopf sind Haremshosen noch ein bisschen anders als Goa-Hosen. Es ist zwar meistens ein ähnlicher Schnitt, aber Haremshosen sind für mich immer ein bisschen noch luftiger und noch ein bisschen, alle, die nicht wissen, was eine Goa-Hose ist, das ist halt eine Hose, die sehr weit ist und auch der Schritt ist sehr tief.
Hängt zu den Kniekehlen. So eine habe ich übrigens gerade an.
Genau, also da hängt der Schritt so an den Kniekehlen, was halt der Witz an diesen Hosen ist, weil sie dadurch sehr gemütlich und sehr fluffig sind. Und meistens haben die auch ganz viele Taschen, wo man ganz viel reinpacken kann. Das ist großartig. Ich glaube, das ist das, was ich an den Goa-Hosen am meisten liebe. Die haben so unfassbar viel Stauraum einfach. Kannst auch so einen halben Flugzeugträger mitnehmen. Ja, und ich hätte jetzt behauptet, dass Haremshosen halt einfach noch ein bisschen luftiger sind. Der Schritt ist nicht ganz so weit unten, glaube ich. Und meistens sind die nicht aus so festem Baumwollstoff, sondern eher so dünnem Stoff. Das wäre jetzt für mich die Unterscheidung, glaube ich.
Übrigens, wenn man mit so einer Hose Fahrrad fährt, kann es schon mal sein, dass man am Sattel hängen bleibt. Das ist mir heute Morgen passiert. Ja.
Keine Ahnung, ob das die offizielle Unterscheidung zwischen diesen beiden Hosenarten ist. Ich glaube, man kann zu beidem beides sagen. Ich glaube, es ist an sich das gleiche Konzept. Für mich ist da so eine kleine Unterscheidung zwischen. Und meistens wissen die Leute eher, was eine Haremshose ist, als was eine Goa-Hose ist. Also
sag mal. Da ist ja noch eine Sache offen geblieben. Und zwar warst du doch bei deiner Familie in Flensburg. Darüber haben wir nicht mehr gesprochen.
Yes. Ich habe das ja neulich groß angeteasert, dass ich endlich mal meine Neffen und meine kleine Nichte wiedersehe. Und dann irgendwie war aber seitdem so viel los, dass ich voll vergessen habe, im Podcast darüber zu erzählen. Das ist schon, ich glaube, 2 oder 3 Wochen her. Das tut mir leid.
Zeit ist relativ.
Ja. Genau, das war ja, dass wir so ein kleines Familientreffen gemacht haben. Das war eigentlich voll lustig, weil sich das so von alleine irgendwie ergeben hat. Also meine Schwester wohnt ein bisschen weiter weg. Also die ist halt zum Studieren irgendwann ausgezogen und die hat dann aber auf Sylt Urlaub gemacht und wollte dann auf dem Rückweg halt nochmal in Flensburg bei meinem Bruder vorbeischauen. Und meine Mutter hat parallel dazu auch irgendwo anders Urlaub gemacht und ist dann da meine Schwester besuchen gegangen. Und dann haben mein Vater und ich gesagt, dass wir meine Schwester von da aus abholen, damit sie halt sich noch eine Bahnfahrt spart quasi und mein Vater fährt sehr gerne Auto. Das heißt, wir sind dann halt spontan abends, nein, nicht spontan, aber sind dann halt abends dann noch eben hingefahren. Und ich habe tatsächlich meinen Bruder und seine Kinder ich habe sie Anfang Corona irgendwann einmal noch gesehen. Da waren die einmal noch bei uns und dann seitdem tatsächlich gar nicht mehr. Also nicht in echt, nur über Videoanrufe. Und die haben sich nämlich kurz vor Corona ein Haus gekauft, eben in Flensburg. Also die haben halt vorher bei uns dicht da dran gewohnt. Und dann haben die sich ein Haus gekauft, auch richtig, richtig gut, dass sie das halt dann gemacht haben, weil vorher hatten sie halt keinen Garten und auch nicht so viel Platz. Und jetzt haben sie halt ein großes Haus mit einem sehr großen Garten. Ich glaube, das war richtig gut jetzt für Corona, dass sie das noch rechtzeitig geschafft haben quasi, weil ich glaube, das wäre mit den Kindern, glaube ich, sehr anstrengend gewesen. Also meine Nichte ist jetzt, glaube ich, 2 oder 3. Und wie gesagt, die habe ich halt jetzt seit über einem Jahr nicht mehr gesehen. Es hat sich sehr viel getan und das meinte ich ja in der Folge, in der ich das angeteasert hatte, dass ich sehr gespannt auf die Kinder bin. Und tatsächlich bei dem Größeren, also bei meinem Neffen, da hat sich, finde ich, nicht so viel getan. Also der konnte schon relativ früh sehr gut reden und naja, er ist halt jetzt nochmal, keine Ahnung, 2 bis 3 Köpfe größer geworden. Aber so, ich sag mal, von seiner Entwicklung hat sich da jetzt nicht mehr so viel getan, weil er ja schon vorher relativ weit war. Aber bei meiner Nichte ist mir das so krass aufgefallen, weil als ich sie das letzte Mal gesehen habe, konnte sie 3 Wörter sagen und gerade so ein bisschen laufen. Mhm. Und jetzt kann sie halt schon richtig reden und läuft durch die Gegend und ist super autonom und kann Wünsche Wünsche äußern und so. Und es war richtig, richtig witzig. Mein Vater und ich sind dann da halt angekommen und dann ging auch die Tür auf und die sind uns alle entgegengekommen. Und ich steige so aus dem Auto aus. Meine Nichte sieht mich und rennt erstmal heulend weg. Und ich glaube, sie hat sich einfach mega von mir erschrocken, weil ich war halt ganz in Schwarz gekleidet. Und ich hatte auch noch eine Sonnenbrille auf.
Der Tod, der Tod!
Ja, halt echt. Ja, und sie war erst ein bisschen zurückhaltend mir gegenüber, weil, naja, im Prinzip kennt sie mich ja auch gar nicht. Also ich kenne sie, aber sie kennt ja mich irgendwie nicht, weil, naja, die ist halt einfach noch zu klein, um sich an unsere ersten Treffen zu erinnern. Ja, aber das hat sich relativ schnell gelöst tatsächlich. Und dann war sie auch super anhänglich und super lieb. Und das war richtig, richtig schön. Also die Kinder haben natürlich voll aufgedreht, weil, naja, halt Besuch und es ist viel los. Dann sind ja Kinder immer so ein bisschen, brauchen noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Aber ich fand es eigentlich total schön, so die auch mal alle wiederzusehen und mal das Haus zu sehen und die Kinder wiederzusehen. Und
ist schön.
So mit den Kindern rumzutüdeln. Das Haus ist richtig schön, ja.
Wo du das gerade meintest, Mitch, dass sie sich so erschrocken hat, dich zu sehen, musste ich ein bisschen daran denken mit deiner Tierparkgeschichte, also Wildparkgeschichte, wo du meintest, dass du angeguckt wirst, aber nicht weißt, ob es an dem Rob Zombie T-Shirt liegt oder an den blauen Dress.
Ja, das war irgendwo in der Bahn, das war nicht im Wildpark.
Ach so, okay.
Ich meine, es war in der Bahn, als ich aufgestanden bin und dann gegangen bin, also aussteigen wollte. Ein kleines Kind hat mit dem Finger auf mich gezeigt und mit seiner Mutter geredet. Also ich weiß nicht, ich habe nicht gehört, was sie geredet hatten, weil ich halt Kopfhörer auf hatte.
Aber es war irgendwie so offensichtlich, oder?
Ja, er hat halt mit dem Finger auf mich gezeigt. Der war, keine Ahnung, 4 oder so. Und ich stand da so, okay, was an mir hat ihn jetzt wohl am meisten verblüfft? Übrigens, ich finde das super schön. Ich möchte bitte, dass wir diesen Begriff etablieren. Mein Neffe nennt meine Dreads immer liebevoll Rollhaare. Und als ich damals dann das erste Mal mit meinen frischen Dreads bei denen war...
Mit deinen frischen Rollhaaren?
Mit meinen frischen Rollhaaren bei denen waren, war er super fasziniert. Also da war er natürlich auch noch ein bisschen kleiner. Er war super fasziniert und hat da die ganze Zeit drin rumgekrabbelt und hat ganz viel dazu gefragt und so. Und dann meinte er zu seiner Mama, dass er auch unbedingt Rollhaare haben möchte später.
Oh.
So niedlich. Genau, also Dreads sind super faszinierend irgendwie anscheinend für Kinder. Weil wir saßen dann halt noch super lange so zusammen und dann irgendwann saß mein Neffe halt auf meinem Schoß und dann fing er an, meine Dreads sind ja unten blau und dann wollte er sie nach Helligkeit sortieren. Also wollte er den hellsten und den dunkelsten Dread raussortieren und es war super niedlich, wie er dann da saß und meine Dreads hin und her sortiert hat.
Oh, süß.
Ja.
Das erinnert mich so ein bisschen an mein Praktikum in der Grundschule. Da hatte mich einer von denen gefragt, warum ich mir die Haare jeden Morgen wieder einflechte.
Oh.
Und da war es halt auch immer von wegen, darf ich ihn mal anfassen?
Ja.
Nochmal zu dem angesprochen werden aufgrund der Dreads oder aufgrund des Aussehens, dass man so ein bisschen ja aussieht wie, naja, als wenn man gerade freundlich aus der Hölle gekommen ist. Einen Spaziergang auf der Erde macht. Es gab neulich im Gruselkabinett, da haben wir quasi Schminken geübt, weil wir uns später hauptsächlich selber schminken, wegen Corona und so. Und es ist bei Malfass so, also bei meiner Rolle, dass man so ein großes Feder-Headpiece trägt mit so einem Schnabel. Und dann war halt so, ja, dann ist ja das ganze Gesicht irgendwie verdeckt hier oder auch der ganze Kopf, man sieht halt die Dreads nicht und dann meinte unser Regisseur nur so von wegen, ja, in dem Fall schade und dann dachte ich, ja, weil ich schon so ausreiche, um richtig hässlich zu sein und Leute zu erschrecken, vielen Dank.
Oh, und ich glaube nicht, dass er das so meinte.
Und in Montgomerys Gruselkabinett damals, also da bin ich einmal noch runtergegangen, weil ich was holen musste und dann bin ich halt an Zuschauern vorbeigegangen, die da an dem Tisch saßen und dann kam irgendwie von wegen, guck mal, der sieht aus wie Floki aus Vikings und das fand ich richtig cool.
Oh.
Das ist vielleicht auch nicht das größte Kompliment, aber da dachte ich schon so, oh, naja. Ich wurde nicht misgendert und jetzt war das so, okay, gut, okay.
Meine Lieblingsstory ist tatsächlich, als ich meine Frau in der Bahn von mir weggesetzt hat. Es ist lange vor Corona gewesen und sie saß mir in der Bahn halt gegenüber auf so einem Vierersitz und sie hatte sich halt gerade hingesetzt. Also ich saß schon länger drin und sie ist dazugestiegen und dann so wanderten ihre Blicke so an mir hoch und runter und blieben dann irgendwann an meiner Pentagramm-Halskette hängen und dann hat sie sich bei der nächsten Gelegenheit, als woanders was frei wurde, weggesetzt.
Oh ja, aber ich vergesse das auch immer, dass man mit satanistischen Symbolen rumläuft.
Ja.
Weil ab und zu kriegt man halt mal so einen Kommentar und ich dachte mir nur so, oh, vielleicht wird es doch nicht so angebracht, den zu tragen, wenn ich Essen ausliefer oder so. Aber da war es halt auch teilweise so, dass mich Leute gesehen haben und dann das Trinkgeld weggepackt haben.
Oha,
was? Da dachte ich auch immer so, wie optisch kann man sein?
Okay, wir sind sowieso ohnehin furchtbar abgeschweift. Dann kann ich da ja noch eine Story zu auspacken.
Ja, hau raus.
Du kennst die ganze Story schon, wo wir gerade bei Satan und Satanisten und irgendwelche Symbole sind. Es sind sehr lange Zeit in meinem Jahrgang unfassbare Gerüchte darüber kursiert, dass ich Satanistin bin und den Teufel anbete und alles Mögliche. Und es war so großartig, weil es sind immer wieder so neue Gerüchte aufgetaucht, die dann halt natürlich zu mir durchgesickert sind, wo ich mir immer so dachte, Leute, habt ihr kein eigenes Leben, dass ihr so viel über mich nachdenkt? Und es kam auch so, die haben dann teilweise meine Freunde über mich ausgequetscht. So, das sind halt Freunde von mir, irgendwie so in günstigen Situationen im Unterricht angesprochen wurden und so von wegen, ja, sag mal, betet die wirklich den Teufel an? So, und das hat sich immer weiter gesteigert. Und meine Freunde haben das immer fleißig für mich überall mitgehört und eingesammelt und das dann direkt an mich weitergetragen. Das war eine unfassbar lustige Zeit tatsächlich und auch danke an alle meine Freunde, die das so fleißig mitgemacht haben. Und wir haben uns auch immer furchtbar drüber lustig gemacht.
Was? Du hast keine aufgespießten Ziegenköpfe vor deinem Bett? Was? Du badest nicht in dem Blut von jungen Frauen? Was? Was? Du beschwörst keine Geister?
Ja, dass ich Ziegen opfere, ging irgendwann mal durch und ich gehe auch nachts immer barfuß im Wald Kräuter sammeln. Ne, was man halt so macht als Satanistin, chillig. Und dann, das hat für unfassbare Verwirrung gesorgt und ich verstehe nicht, warum. Dann hatten wir Skikurs und da hatten wir halt vorher ein halbes Jahr lang normalen Sportunterricht für. Ich war halt immer barfuß unterwegs, weil ich persönlich irgendwie einen Groll gegen Sportschuhe habe, weil ich einfach mein Leben lang schon, also halt früher beim Turnen und halt jetzt auch beim Karate, bin ich halt immer barfuß unterwegs und das stört mich halt auch nicht, weil ich laufe unfassbar gerne barfuß. Sondern dachte ich mir so, ja und? Ich wusste ja, dass das Skikurs ist, wo wir bestimmte Sachen machen und vor allen Dingen viel so Krafttraining und so Sachen. Also wenn ich jetzt weiß, dass wir jede zweite Stunde Fußball spielen, hätte ich mir auch Schuhe angezogen, aber das war ja nichts. So, da dachte ich mir, ja, dann laufe ich halt barfuß, finde ich halt schöner, so. Habe ich einfach gemacht. Und da wurde sehr viel drüber geredet tatsächlich. Und dann tauchte irgendwann das Gerücht auf, dass ich befürchten würde, dass wenn ich nicht genug barfuß laufe, dass ich dann von Satan bestraft werde.
Was?
Großartig, oder?
Es hat nichts damit zu tun, dass du Kampfsport machst und es einfach gewohnt bist, barfuß zu sein und barfuß Sport zu machen. Nein, es ist Satan. Satanismus ist ja nicht gleich irgendwie Satan verehren, sonst gibt ja noch Okkultismus und keine Ahnung was und
ja.
Kräuter sammeln kann ja auch zu Wicca gehören und keine Ahnung, also das ist schon, man merkt halt so, dass da so viel falsch ist, aber das bringt halt auch nichts irgendwie aufzuklären, aber ja, ich weiß total, was du meinst.
Ja, und es war auf jeden Fall sehr lustig, wir haben uns da immer schön drüber lustig gemacht. Es war halt vor allen Dingen auch zu einem Zeitpunkt, also schon deutlich später in meiner Schulkarriere, da hat mich das halt auch überhaupt nicht mehr berührt, so. Ja, von daher war das immer sehr amüsant. Und aber auch wirklich, dass dann, weißt du, kommst halt dann irgendwie in die Pause und dann die Leute, die gerade nicht mit dir Unterricht zusammen hatten, kommen dann zu dir so von wegen, ja, ich wurde gerade schon wieder auf dich angesprochen. Ich so, aha, spannend.
Stimmt, du warst doch irgendwie relativ alleine alternativ in der Schule, oder?
Ja, also ich habe eine Freundin in der Schule, die auch sehr alternativ dazu ist. Aber sonst tatsächlich vor allen Dingen also vom Klamottenstil eher weniger. Mit meinen Dreads bin ich sowieso alleine gewesen auf der ganzen Schule. In den Jahrgängen unter mir sind mittlerweile ein paar Leute, die so alternativ unterwegs sind. Wobei das auch viele E-Girls sind, muss ich sagen. Nee, aber so in meiner Gruppe, also halt die eine Freundin. Die anderen tolerieren das natürlich alle total. Und ich sag mal so, wer mit mir befreundet ist, ist sowieso nicht so ganz normal.
Sorry an alle Leute, die sich gerade angesprochen fühlen.
Also meine Freundesgruppe ist schon ein verrückter Haufen und ich mag sie auch alle sehr gerne. Aber so Richtung Metal, Gothic ist davon eigentlich nur eine. Ich muss aber gestehen, ich finde es auch irgendwie lustig, damit zu provozieren. So halt, wenn man weiß, dass man halt irgendwie unter Leute geht, sich dann auch so richtig schön aufzubrezeln. Und also gut, ich trage mein Pentagramm auch aus persönlichen Gründen, aber ich finde es halt auch immer lustig, damit dann zu provozieren, weil es ist halt, so viele Leute verstehen das nicht. Und ich finde es manchmal erschreckend, wie viele Leute tatsächlich noch denken, dass es halt alles mit Satan zu tun hat.
Ja, oder dass alles, was in Metal-Texten, ich töte euch alle, ernst gemeint ist.
Ja, sowieso, ne? Das ist ja alles.
Also es ist Provokation. Es ist reine Provokation, Leute. Das ist, keiner meint es ernst. Kaum jemand meint es ernst.
Ja.
Also bei uns in der Schule waren schon ein paar Alternative, auch in meiner Klasse. Also wir waren halt das Wirtschaftspolitik-Profil dementsprechend.
Ach, was ich noch zu diesen ganzen Gerüchten sagen wollte. Also ich denke mal nicht, dass die Leute das wirklich ernsthaft geglaubt haben. Allein, dass sie so darüber geredet haben, finde ich schon interessant. So, dass sich Leute so viel mit mir auseinandergesetzt haben. Da denke ich mir so, Leute, passiert in eurem Leben nichts Spannenderes? Dass ihr euch jetzt wirklich so sehr darüber austauschen müsst, was ich trage, ob ich Schuhe anhabe oder nicht? Was stimmt denn nicht mit euch?
Aber vor allem, nur weil man so das trägt, betet man ja nicht Satan an. Also nochmal, um das klarzustellen. Mann, wir beten nicht Satan an. Es kann Leute geben, ja, aber nein, das ist ein Vorurteil, mit dem im Metal gerne gespielt wird. Genauso wie, ich bin Pazifist und trage trotzdem einen Patronengürtel. Es ist Provokation.
Also ich beschäftige mich schon gerne mit so Okkultismus und so Satanismus. Und also ich finde das schon alles sehr spannend und ich bin da auch ein bisschen, glaube ich, tiefer drin, als es andere sind. Aber nein, ich bete nicht den Teufel an.
Vor allem ist es ja im Grunde der Ausdruck, dass du halt nicht dem Mainstream folgst, sondern deinen eigenen Stil hast, ist einfach nur ein Zeichen, dass du dich nicht dem allgemeinen Denken unterordnest, sondern deine eigene Meinung hast.
Ja, auch das.
Finde ich so, das ist für mich alternativer Stil.
Ja, das stimmt.
Okay, kommen wir jetzt zu einer guten Überleitung. Endscene. Was steht als nächstes auf dem Programm?
Also wir hätten noch das Themenmeer.
Okay, kommen wir zum Themenmeer. Fischen wir da mal ein bisschen.
Ja, ich werfe mal die Angel aus. Leider ist es wie immer nur eine Themenpfütze. Es sind noch genau 3 Zettel drin. Also Leute, ihr müsst uns unbedingt mal neue Themenvorschläge zuschicken. Und ich würde mal sagen, ich werfe mal die Angel aus und ziehe mal einen Zettel. Oh, ein passendes Thema für heute. Prokrastination.
Ja, ich merke das gerade aktuell ganz stark. Ich müsste eigentlich Text lernen und das müsste ich eigentlich sehr intensiv machen, weil wir halt auch nur noch einen Monat haben, bis das halt perfekt sitzen muss. Mit allem so. Und ich habe halt wirklich so gefühlt nach jedem Satz oder jedem Nebensatz habe ich halt eine Regieanweisung und spiele halt quasi 9 Minuten alleine und muss Publikum umgarnen. Das heißt, ich muss eigentlich richtig üben. Was mache ich? Ich habe heute zum Beispiel den ganzen Tag gepuzzelt, Gitarre gespielt, Klavier gespielt, keine Ahnung, gezeichnet, aber ganz oft, also ich höre halt sehr viel Podcasts und dann denke ich mir nur so, naja, ich höre jetzt gerade einen Podcast, ne, dann kann ich ja keinen Text lernen. Mache ich später. So, und dann finde ich aber doch immer irgendwie eine bessere Beschäftigung und was man so machen kann, wenn man prokrastiniert. Ich habe teilweise, dass ich mir die Sachen, die mir denn einfallen, so jetzt in meinem Wochenplan, ich fange zu suchen, jetzt einigermaßen wieder meine Termine zu ordnen, weil das gar nicht mehr läuft bei mir aktuell, habe ich mir zum Beispiel eingetragen, dass ich ja mal mein Küchenregal aussortieren könnte und sowas. Das sind aber so richtige Prokrastinationsarbeiten, die ich auch nur reingeschrieben habe für den Fall, dass ich prokrastiniere. Irgendwie alles, was wichtig ist, kann man so schön nach hinten schieben.
Ja.
Was sind so deine Top-Prokrastinationsbeschäftigungen?
Also ich glaube, Top 1 ist tatsächlich Putzen und Aufräumen. Man muss dazu sagen, ich finde jetzt, dass Putzen nicht so die schlimmste Beschäftigung überhaupt ist, weil ich halt nebenbei dann immer irgendwas höre oder so und dann ist es halt so, du hörst halt irgendwie Hörbuch oder Podcast oder sonst irgendwas und vegetierst du vor dich hin und machst halt nebenbei was mit den Händen so. Also ich finde das jetzt nicht so schlimm. Ich kriege dann auch immer so ganze Putzanfälle, weil wenn ich erstmal angefangen habe, irgendwas zu putzen, dann fällt mir noch eine Sache auf und noch was und dann sehe ich erst, wie dreckig das überhaupt ist und dann, ja, das ist immer so eine Kettenreaktion, die ich da irgendwie selber auslöse und dann so zack, 3 Stunden geputzt. The fuck? Ja, also ich glaube, Putzen ist tatsächlich so mein, oder allgemein aufräumen und auch so ausmisten und so. Aber das habe ich tatsächlich geschafft, fürs Abitur gerade noch so zu überwinden. Früher war es auch viel dann auf Instagram rumscrollen.
Oh
oder
ja.
YouTube oder füge hier diverse andere Plattformen ein. Das habe ich tatsächlich aber geschafft, fürs Abi mir einigermaßen abzugewöhnen. Ich habe auch viel gebastelt tatsächlich nebenbei.
Mhm.
So, das ist dann irgendwie so dieses, ach, ich mache jetzt nur mal eine halbe Stunde was anderes, um den Kopf frei zu kriegen. Und dann
3 Stunden später.
Ja, ist halt echt so.
Jetzt lohnt es sich auch nicht mehr anzufangen.
Ja, so true. Hast halt erstmal irgendwie mit einer schönen Beschäftigung angefangen und dann zack. Ja, oder halt also basteln oder auch nähen ist auch so. Dann irgendwie, weiß nicht, fängt man halt irgendwas an und denkt sich so, ach, ich mache das so irgendwie hinterher als Entspannungsbeschäftigung. Und dann hat man da aber deutlich mehr Spaß dran als am Lernen. Und dann macht man das halt irgendwie einfach in der Zeit, in der man lernen muss.
Ja.
Aber ich glaube, Prokrastinieren ist tatsächlich jetzt in meiner Abi-Vorbereitung echt besser geworden. Wie gesagt, früher war ich da echt King drin. Aber so in der ganz harten Lernphase ging es tatsächlich, weil ich da aber auch einen relativ festen Rhythmus hatte, was das Lernen anging. Irgendwie am Handy daddeln, irgendwas gucken, putzen, aufräumen, basteln.
Was das angeht, habe ich eine komplette Charakteränderung hingelegt. Also noch so im 1. bis 3. Semester war das halt mit Prokrastination und auch mit Textlernen oder so. Da war ich halt noch echt gewissenhaft und habe halt echt, da hatte ich auch noch sowas wie Durchhaltevermögen und vielleicht auch noch Perfektionismus, was ich mittlerweile wirklich komplett gar nicht mehr habe. Durchhaltevermögen überhaupt nicht mehr. Und auch früher hatte ich, als ich noch in den WGs gewohnt habe, ich habe ja erst in der WG, dann im Studentenwohnheim, dann wieder in der WG und jetzt wohne ich alleine mit einer Katze. Auf jeden Fall, früher hatte ich halt mega den Putzfimmel. Das ging auch schon beinahe so in sowas Krankhaftes. Also ich konnte halt nichts irgendwie liegen lassen und musste halt immer irgendwie sauber machen. Aber es lag daran, WG halt, Ich hatte sehr schmutzige Mitbewohner und wir hatten auch immer irgendwie Schädlinge. Nennt man das Parasiten?
Ew, nee, das sind glaube ich Schädlinge.
Ich meine zum Beispiel Brotkäfer, Fruchtfliegen, aber in einem Ausmaß, dass es halt wirklich die ganzen Türen schwarz waren, weil wir hatten halt zwei Messis in der WG, die halt wirklich, da kam das ganz Ungeziefer und irgendwelche Käfer unter der Tür durch und wir hatten dann irgendwelche Maden in der Küche. Sache so eklig, keine Ahnung. Und ich bin da ganz empfindlich. Und dann, das war dann halt auch wirklich so, dass ich das so gar nicht mehr, also ich habe mich, das Einzige, was ich halt machen konnte, um mich zu entspannen, war halt putzen und habe dann wirklich immer ganz, 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 ganz viel geputzt. Ich habe teilweise dann auch saubere Sachen einfach immer wieder geputzt, was halt auch schon so echt in den nicht mehr so gesunden Bereich geht. Und aber seitdem ich hier wohne alleine, hat sich das so stabilisiert, dass ich hier halt alles liegen lasse. Es ist total Chaos. Und ich habe früher, als ich ausgezogen bin, es ist mir neulich auch nochmal durch den Kopf gegangen, eigentlich ist alles außer Kontrolle geraten, als ich nicht mehr angefangen habe, meine Socken zu sortieren. Also, als ich ausgezogen bin, habe ich mir so gedacht, das war 2018, nee, ja doch, 2018, im Januar, da dachte ich mir, das Geilste am alleine wohnen ist, das habe ich mir sogar in meine Notizen geschrieben, dass man jetzt seine Socken quasi nicht mehr verliert, weil man ja nur selber man sie trägt und dann packt man sie halt in die Wäsche. Aber jetzt, seitdem ich alleine wohne, ist es halt irgendwie total Chaos. Also ich habe wirklich teilweise Socken verloren, aber auch weil die halt auch sehr kaputt sind. Und irgendwie kriege ich das gar nicht mehr auf die Reihe und trage jetzt auch keine gleichen Socken mehr, sondern halt immer irgendwie durchmischt. Und
ja, ach, kommt ja auch nicht so drauf an.
Sortiere sie auch nicht mehr, sondern schmeiße sie alle nur noch in so eine Schublade. Aber da habe ich auch so einen Fehlkauf einmal gemacht. Und zwar habe ich mich bei einer Bestellung, ich habe die online bestellt, es gibt diese Artist Collection und dann hatte ich die halt bestellt, weil ich die halt cool fand. Und dann, die halten aber nicht lange. Und dann hatte ich sie mir halt erst zu Weihnachten gewünscht und die halten dann so ein Jahr, dann sind die halt nicht mal ein Jahr mittlerweile. Die sind halt sehr schnell durchlöchert und dann waren die halt wirklich gar nichts mehr und ich hatte halt irgendwie nur 6 Paar Socken und was ich halt immer wieder getragen habe und dann habe ich mir halt neue zu Weihnachten gewünscht und keine Ahnung, die waren dann noch schneller kaputt und dann dachte ich, okay gut, ich bin eigenständig, ich bestelle sie mir selber und dann habe ich statt 6 Paar 60 Paar bestellt.
Oh shit.
Ja, die meisten sind jetzt auch schon wieder kaputt oder verloren gegangen oder naja, keine Ahnung. Das heißt, ich könnte theoretisch mal wieder Socken kaufen. So viel zu dieser Geschichte. Auf jeden Fall, Putzen ist gar nicht mehr so Prokrastination.
Schlafen ist auch eine meiner liebsten Prokrastinationsbeschäftigungen tatsächlich. Ich habe, das war im Vorabi ganz schlimm, da habe ich so viel geschlafen, weil irgendwie, ich bin immer so müde geworden und dann habe ich mich halt einfach hingelegt und dann erstmal so 3 Stunden geschlafen. Stimmt, oh Gott, ja, aber das war ganz furchtbar. Es hat zum Glück irgendwie wieder aufgehört. Was jetzt ist, zählt sowieso nicht mehr, weil ich halt nicht mehr zur Schule gehe und ausreichend Schlaf bekomme. Das habe ich jetzt wirklich ganz, ganz selten, dass ich nachmittags so müde bin, dass ich mich dann unbedingt hinlegen muss. Das hatte ich eine Zeit lang echt krass. Da habe ich das fast keinen Tag ausgehalten ohne Mittagsschlaf.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Aber das ist ja auch, das ist ja das Gemeine an Mittagsschlaf, wenn man dann halt mittags irgendwie 2-3 Stunden schläft. Das fehlt dir dann halt in der Nacht und dann kannst du abends nicht einschlafen und dann kommst du in so eine Abwärtsspirale, irgendwie in so einen Teufelskreis, weil du dann halt nachts nicht schlafen kannst und dann bist du halt nachmittags wieder müde und dann schläfst du nachmittags noch mehr und dann nachts noch weniger müde.
Ja, oder wenn man abends aus Versehen was Koffeinhaltiges zu sich nimmt, ist auch immer ein ganz großer Fehler.
Na, wobei, da bin ich relativ unempfindlich.
Ich hatte jetzt ja längere Zeit komplett auf Koffein verzichtet und jetzt, aber seitdem ich Hormone nehme, habe ich damit wieder angefangen. Also ich reagiere da halt immer noch sehr stark drauf, weil ich das halt auch nicht täglich konsumiere oder so, aber manchmal geht es halt einfach nicht mehr ohne. Und auch, es ist einfach so, bei meinem Job ist es halt, dass beispielsweise Energy Drinks oder Cola oder so koffeingehaltige Getränke halt die ganze Zeit präsent sind und alle trinken das und denkst dir einfach nur so, ich bin auf Entzug. Fuck.
Ja, kenne ich. Ich habe auch dann in der Oberstufe, ich habe so unfassbar viel Energy getrunken. Tatsächlich bin ich von diesem ganz krassen morgens erstmal eine Dose in der ersten und zweiten Stunde, da bin ich zum Glück dann schnell wieder von weggekommen. Aber ich habe schon eine Zeit in der Schule gehabt, wo ich das kaum ausgehalten habe ohne Energies. Und ich hatte dann irgendwann so eine Abmachung mit einer Freundin, dass dann irgendwie nur so 2 oder 3 Dosen pro Woche erlaubt sind. Und dann musste das immer ganz genau taxiert werden, wann ich welche Unterrichtsstunden habe, wann ich besonders müde bin und so. Ich habe immer versucht, mir das irgendwie zurechtzuschummeln. Ich habe mich, glaube ich, hatte irgendwann die Regel 2 Energies pro Woche und ich habe das sehr selten durchgehalten. Wir hatten eine ganz krasse Phase. Also ich bin mit meiner Koffeinsucht damals nicht alleine gewesen. Wir hatten sogar oh, das war sowieso die beste Zeit. Oh, ich vermisse das voll. Vor Corona in der Zeit. Also ich hatte halt relativ viel Freistunden, gerade in der 12. Klasse. Und wir waren aber auch immer richtig produktiv in den Freistunden. Und dann hatten wir so unseren Platz in der Schule. Also halt, halt so einen Tisch, wo wir dann immer gesessen haben. Und wir haben alle so ein bisschen das Essen aus der Kantine boykottiert und haben uns dann irgendwann sehr häuslich an diesem Tisch eingerichtet und direkt daneben waren halt unsere Spinte. Wir hatten einen Wasserkocher in einem Spind und immer so Tütensuppen oder halt so Fertiggerichte, so 5-Minuten-Tarinen und alles mögliche an Essen und Tee und was weiß ich was alles. Und irgendwann hatten wir sogar eine Palette Energies in dem einen Spind drin.
Geil.
Und dann hatten wir halt auch noch so eine kleine Kaffeekasse, beziehungsweise eine Energy-Kasse. Und dann hast du halt ein Energy aus dem Spind genommen, einfach for free, beziehungsweise hast dann halt einen Euro da reingeworfen und dann, wenn halt die Palette leer war, hat halt irgendwie den Pfand mitgenommen und die Energy-Kasse und hat halt neue gekauft. Und das war immer so lustig, vor allen Dingen, weil der Tisch stand direkt neben dem Ausgang vom Lehrerzimmer. Und wenn uns dann Lehrer dabei beobachtet haben, wie wir da palettenweise Energies in diesen Spind reingekloppelt haben, ne? So, du machst so den Spind auf und versuchst da möglichst so vorzustehen, dass keiner in diesen Spind reingucken kann, damit einfach niemand sieht, was da alles drin war an Zeug. Das war richtig gut in der Zeit. Also das ging dann natürlich irgendwann wegen Corona nicht mehr. Aber in der Zeit, in der wir es gemacht haben, es war richtig lustig und aber auch irgendwie so angenehm, weil du halt alles in der Schule hattest. Wir hatten dann da auch irgendwann so Binden und so ein Zeug drin. Das war richtig genial.
Bei uns an der Schule damals, erstmal, für mich war die Oberstufe immer, wir haben dann so einen Raum bekommen, den wir betreten durften, den Oberstufenraum. Das war im Grunde ein leerer Raum, wo Wasserkocher, eine Mikrowelle, die super eklig war, weil da mal eine Klasse beim Klassenübernachten einen Textmarker reingemacht hat. Der ist halt explodiert. Und seitdem war dieses Ding kontaminiert und man konnte es nicht mehr benutzen. Und wir hatten aber zwei Wasserkocher und irgendwie ist so, man hat ja in der Oberstufe nachher eigentlich gefühlt super viele Freistunden und nur noch Nachmittagsunterricht gefühlt. So. Und morgens halt, dann hast du gefühlt den ganzen Tag frei und dann kommt halt der Nachmittagsunterricht. 9.10. Mathe oder so. Und ja, dann gab es bei uns halt immer diese 5-Minuten-Terrinen.
Jo, die gab's bei uns auch.
Jeder hatte irgendwie dieses, das war so, ich glaube, dass die am meisten Geld mit Oberstufenschülern machen und Studenten.
Yep.
Und am Anfang, ich hatte, also wir hatten halt so Container, da hatte halt, also das ist diese von einem schwedischen Hersteller Rolldinger, die man halt daneben stellen kann, die waren nicht abgeschlossen, die haben halt so mehrere Fächer, die waren für unsere Schulbücher und so. Und da hatte halt jeder neben seinem Tisch diesen kleinen roten Rollcontainer. So, und da passt eine 5-Minuten-Terrine rein so und dann hatten wir meistens noch Wärmflaschen, weil es halt bei uns sehr, sehr kalt war in der Schule und wir hatten halt, also eine ehemalige Freundin und ich weiß nicht, Freundin, Klassenkameradin, die saß halt neben mir und wir haben uns halt immer Wärmflaschen gemacht, weil es halt unglaublich kalt war. Ich habe zu der Zeit extrem abgenommen und mir war halt immer kalt und es war halt auch irgendwie Winter und keine Ahnung was und ich habe dann immer eine Wärmflasche gehabt. Am Anfang habe ich auch immer noch einen Wasserkocher halt mitgenommen und ich hatte halt den Vorteil, ich hatte ja in der Schule damals einen eigenen Raum, das Tonstudio, und ich habe mir da ein Bett eingerichtet. Ich hatte einen ganz großen Militärschrank, den ich halt auch abschließen konnte. Da waren auf der einen Seite die Mikrofone, auf der anderen Seite war komplett mein Kram. Also okay. Da war alles drin. Da war wirklich so Essen für eine Woche drin, Getränke, unter anderem halt auch Binden und Tampons. Und das war aber unser ganzes Lager, weil wir haben da halt auch mit der Band geprobt, also mit der, die ich damals hatte. Wir hatten so eine, wo wir richtig schlecht Metal-Songs gecovert haben, aber wir haben es auch einmal auf die Kieler Woche geschafft.
Oha.
Das war unser, kurz danach haben wir aufgehört. Das war unser größter Gig. Da hatte ich halt wirklich alles. Irgendwie, ich hatte Klamotten da, ich hatte mein Schlagzeug in dem Raum stehen und da haben wir halt auch unten unsere Klamotten reingepackt. So, um das halt ein bisschen zu dämpfen, so, weil wir halt nicht so wirklich da Fülldings drin hatten und damit es halt besser klingt. Und es kam halt so oft irgendwie vor, dass wir dann mit dem Technikkurs da drin waren und dann irgendwie Unterwäsche von einer Klassenkameradin oder von mir hochgehalten wurde oder dass zum Beispiel irgendwie waren meine Tampons einmal, weil ich nicht aufgepasst habe, in der Kabelkiste gelandet und dann hat der Lehrer, mit dem ich mir damals den Raum geteilt habe, dann irgendwie guckte mich an, warum ist die Mädchenkram? Und hat dann die Tampons weggeworfen.
Oh nein.
Und ich dachte nur so, nein, das können sie doch nicht machen. Es waren nicht mal meine Tampons. Das hat mir ein bisschen leid getan. Aber insgesamt, dieser Raum, das war so geil. Wir haben uns dann auch eine Zeit lang vor Sport da irgendwie umgezogen. Wir haben ja auch dann Yogamatten nachher gehabt und dann in den Freistunden da in der 13. Klasse halt Yoga und Sport gemacht, weil wir halt sonst irgendwie keine Zeit dazu gefunden haben und so viel Freistunden halt hatten. Oder wir haben uns halt einfach, das war ein Raum ohne Fenster, haben es komplett abgedunkelt und haben nur Musik gehört und dann haben wir uns halt ganz viel so Forest of Shadows und sowas angehört, so mit Surround Sound quasi so beste Qualität, war ja auch alles irgendwie perfekt ab. Also du hattest halt Mischpult da, du hattest haufenweise Endstufen und Effekte und Schnittstellen und keine Ahnung. Und hast du das dann da richtig, richtig schön gemacht. Das war eigentlich, ja, eine sehr, sehr geile Zeit. Aber es gab halt auch so viele weirde Situationen. Es hatte halt auch den Vorteil, ich habe halt einen eigenen Schlüssel gehabt. Und morgens vor dem Unterricht darf keiner hochgehen, weil das halt immer irgendwie so, auch in der 12., 13. Klasse immer noch nicht. Und das war irgendwie so die Regel. Und die Hausmeister sind dann morgens immer patrouilliert. Und ich bin dann immer an denen vorbeigegangen und dann haben die mich gegrüßt und dann bin ich zu meinem Raum gegangen. Jeden Morgen. Geil. Lina, eine Freundin von mir, saß dann meistens schon vor dem Raum. Und die haben sie dann auch nicht runtergeschickt und es war halt echt so Freifahrtsschein.
Mega gut.
Ich habe immer richtig Glück gehabt. Und ich habe es einfach irgendwie, diese ganze Geschichte ist halt einfach so, ja, es war schon cool.
Das muss ich auch sagen, das finde ich jetzt an Corona so mit am meisten schade drum. Ja, weil halt, wie gesagt, dieses erste Halbjahr der Oberstufe war so großartig. Irgendwie, ich habe das total gefeiert da mit unserem, wir hatten da so unsere Ecke und unsere Spinte und ja, was man dazu sagen muss, so einen Oberstufenraum hatten wir halt nicht und wir hatten halt auch keine uns zur Verfügung stehenden Wasserkocher oder Mikrowellen, was wir haben es immer eingefordert, aber wir haben es nie bekommen. Dementsprechend hatten wir dann halt unseren privaten eigenen Wasserkocher mit. Ja, und dass das halt dann durch Corona kaputt gegangen ist, finde ich irgendwie sehr schade, weil wir danach halt feste Aufenthaltsräume hatten und dann ging das auch mit dem Wasserkocher nicht mehr und so, das... Ja, das heißt, man hat dann halt in der Freistunde irgendwo rumgesessen. Ja, schon schade irgendwie. Unser Wasserkocher hatte irgendwann einen Namen. Also das ist nur so ein kleiner Campingkocher, der hat auch irgendwie, ich glaube, nur 0,5 Liter. Bei Wasserkochern hast du ja dann eigentlich halt diese Platte, wo du es so draufstellst und dann kannst du den Kessel ja aber abnehmen. Und das ist bei meinem halt nicht. Das heißt, wenn du den bewegen willst, musst du halt den Stecker aus der Steckdose ziehen. Also wirklich so ein kleiner Camping-Reisekocher-Dings. Reisekocher. Reisewasserkocher. Kannst auch deine Reise drinnen kochen. Oh Gott, ich kann nicht mehr reden. Also wirklich nur so ein ganz kleines Ding. Hat ja aber immer gereicht. und den haben wir dann irgendwann Madame Poutine getauft und das auch mit Edding vorne drauf geschrieben. Also halt wie die Teekanne aus Die Schöne und das Biest. Und ja, dieser Edding-Schriftzug ist da bis heute drauf und ich benutze den Wasserkocher auch wieder. Ich weiß nicht, gab halt teilweise auch von Leuten, die es dann nicht unbedingt wussten, irgendwie blöde Blicke, wenn es so hieß, holst du schon mal Madame Poutine aus dem Spind? Und wir hatten halt ein Stück weiter von unserem Tisch stand halt so ein Trinkbrunnen, also ein Wasserspender, oder man musste halt zur Toilette laufen. Das heißt, irgendwer ist dann mit diesem Wasserkocher immer durch die Schule gerannt, um Wasser zu holen. Was meinst du, wollen wir mal zu unserer Dauerschleife kommen? Weil mit einem Blick auf die Aufnahmezeit,
ja,
haben wir schon wieder festgequatscht.
Meine Dauerschleife der Woche ist Bismarck von Sabaton. Was ist deine Dauerschleife der Woche?
Meine ist von Lord of the Lost. Ein relativ neuer Song von denen. Also beziehungsweise die machen halt gerade ein neues Album und davon sind halt schon ein paar Songs raus. Das finde ich ziemlich cool. Wird ja auch eigentlich mal Zeit, dass von meiner Lieblingsband auch mal was in der Dauerschleifen-Playlist drin ist. Oh, und zu dem Song gibt es auch noch eine lustige Geschichte. Also wie gesagt, Lord of the Lost ist so, würde ich behaupten, meine Lieblingsband. Also die ist auch nicht ganz so weit weg von mir beheimatet. Und dann habe ich neulich festgestellt, sie haben dann ein paar Fotos hochgeladen auf Instagram. So ein bisschen so von den Dreharbeiten, von dem Musikvideo. Und die haben das halt einfach in dem Dorf aufgenommen, in dem ich zur Schule gehe. Also ein Dorf weiter von da, wo ich wohne. Und es ist halt einfach so unwahrscheinlich, so, weißt du, dann halt so eine Band, die du so toll findest und die drehen dann einfach in deiner Nähe ein Musikvideo und du hast es nicht mitbekommen.
Ja, diese Momente, die gibt es so, so oft. Aber nochmal zu dem ganzen Backstage-Videokram und so und Behind the Scenes. Ich finde das so spannend. Ich weiß nicht, ob es nur an mir liegt, aber ich liebe es, Einblicke hinter die Kulissen zu kriegen. Ich finde es meistens spannender, als das Musikvideo selber ist, wie es entstanden ist. Oh, ich liebe sowas.
Ja, aber es ist halt irgendwie so unwahrscheinlich, so wenn du eine Band so doll feierst und dann sind die halt einfach ein Dorf weiter. Ja. Also es ist so, die sind so dicht dran irgendwie. Das finde ich irgendwie super, super lustig. Ja, ich meine, bei mir ist eigentlich auch nichts.
Und deswegen ist es umso krasser, dass einfach Lord of the fucking Lost bei dir vorbei, also da um die Ecke einfach gedreht hat.
Ja.
Ich meine, was?
Also ich habe mal im Musikvideo dann hinterher geguckt. Also es war halt alles irgendwelche Aufnahmen in irgendwelchen Wäldern. Ich habe da jetzt keinen speziellen Ort wiedererkannt, weil es halt irgendwo irgendwie im Wald war. So. Wald gibt es hier relativ viel. wollen wir es mal mit einer Abmoderation versuchen?
Ja, also nächste Woche ist ja schon die 10. Folge. Wir danken auf jeden Fall erstmal allen, die so lange durchgehalten haben oder die dazugekommen sind oder überhaupt, dass ihr den Podcast hier hört. Es sind ja doch mehr als gedacht.
Ja, Definitiv. Und,
ja, wir freuen uns auf das Staffelfinale nächste Woche.
Das ist und so krass, dass das einfach schon bald 10 Folgen sind. Das ist so irre.
Ja, dass wir das einfach seit 10 Wochen machen wir das.
Ja, aber es macht schon mir sehr, sehr viel Spaß.
Ja, also vielen, vielen Dank, dass du das mit mir machst. Ich meine, wir hatten schon so lange die Idee, dass wir es jetzt wirklich umgesetzt haben. Ist schon irgendwie krass. Auf jeden Fall, nächstes Mal wollen wir gerne ein paar Fragen beantworten. Und also schreibt uns ganz, ganz fleißig über unserem Instagram-Account.
Phantomschmerz-Podcast.
Ja, schickt uns das gerne dahin. Dann würde ich sagen, wir tauchen ab.
Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ich will keine Hühnchenwitze machen.
Okay. Also Leute, ihr müsst uns unbedingt... Oh, ich kann nicht reden. Versuch's nochmal. Hör auf zu lachen.
Ich kann nicht mehr.